Gute Nacht, Mr. Elton.
Gute Nacht.
Wenn ich Harriet nur nicht dazu überredet hätte, sich in diesen Mann zu verlieben.
Die arme Harriet.
Emma. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. Aus dem Englischen von Ursula und Christian Grave. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Dritter Teil.
Das Haar war geflochten, die Zofe entlassen und Emma setzte sich nieder, um nachzudenken und sich ihrem Trübsinn zu überlassen.
Wie konnte ich mich so täuschen? Er behauptet, niemals ernsthaft an Harriet gedacht zu haben. Niemals.
Sein Benehmen musste doppeldeutig gewesen sein, sonst hätte sie sich nicht so irren können.
Wie viel besser Mr. Knightley seinen Charakter durchschaut hat als ich. Mr. Elton ist anmaßend, hochmütig, sehr von sich eingenommen und ohne Verständnis für die Gefühle anderer. Seine Verliebtheit ist nur vorgetäuscht. Er will eine gute Partie machen. Er will nur höher hinauf und sich bereichern. Und wenn Miss Woodhouse von Hartfield, die Erbin eines Vermögens von 30.000 Pfund, nicht so leicht zu haben ist, dann wird er es eben bei Miss Sowieso mit 20.000 oder auch 10.000 versuchen. Und seine Zuversicht beleidigend. Dass er sich für ebenbürtig hält, an Rang, an Geist mit mir und dabei auf meine Freundin herabsieht. Dass er sich der Anmaßung seiner Werbung nicht bewusst ist. Das ist einfach unerhört. Mitleid ist da völlig unangebracht.
Und trotzdem erforderte es die schlichte Ehrlichkeit zuzugeben, ihr eigenes Benehmen war so verbindlich und zuvorkommend, so voller Höflichkeit und Teilnahme gewesen, dass es einen Mann von durchschnittlichem Wahrnehmungsvermögen wie Mr. Elton geradezu dazu auffordern musste, sich als entschiedenen Favoriten zu betrachten.
Es war töricht, es war falsch, sich anzumaßen, zwei Menschen zusammenzubringen. Ich werde es nie wieder tun.
Sie allein hatte der armen Harriet ihre Zuneigung zu diesem Mann eingeredet. Von selbst wäre sie vermutlich nie darauf gekommen. Wenn sie sich bloß damit zufrieden gegeben hätte, ihr den jungen Martin auszureden.
Das habe ich gut gemacht.
Aber dabei hätte sie es bewenden lassen sollen.
Ich war ihr gar keine gute Freundin. Wie soll ich ihr das nur erklären? Wie wird sie leiden, die Arme? Wie soll es nur weitergehen? Ich habe einen schrecklichen Fauxpas begangen.
Auch wenn die Nacht es vorübergehend überschattet, kann man darauf vertrauen, dass der neue Tag ein heiteres Naturell wie Emmas mit neuem Leben füllt. Mr. und Mrs. John Knightley wurden nicht lange in Hartfield festgehalten. Das Wetter erholte sich bald so weit, dass die, die reisen mussten, reisen konnten. Genau am Abend des Aufbruchstages kam ein Brief von Mr. Elton an Mr. Woodhouse. Ein langer, höflicher, zeremonieller Brief mit Mr. Eltons besten Empfehlungen, um ihm mitzuteilen, dass er im Begriff sei, Highbury am nächsten Morgen in Richtung Bath zu verlassen,
wo ich aufgrund des dringenden Zuredens einiger Freunde ein paar Wochen zu verbringen gedenke. Ich bedauere außerordentlich, mich nicht persönlich...
Und so weiter und so weiter.
Ah, sehr gut, Mr. Elton.
Emma war aufs Angenehmste überrascht. Sie durfte Harriet nun nicht länger im Dunkeln lassen. Es war ratsam, ihr vor der Rückkehr des Herrn so viel Zeit wie möglich zu geben, sich von ihrem Leiden zu erholen. Emma ging gleich am nächsten Tag, um sich der notwendigen Strafe, Harriet die Wahrheit zu sagen, zu unterziehen. Und wahrlich, sie war schlimm genug. Sie, die Bevorzugte, musste all die Hoffnungen zerstören, die sie selbst so fleißig genährt hatte, und musste die Fehler und Fehlurteile bei all ihren Voraussagen der letzten 6 Wochen zugeben. Harriets Tränen flossen reichlich, aber sie beschuldigte niemanden.
Ich habe keinen Grund, mich zu beklagen. Ich bin seiner nicht würdig.
Und nur eine so für sie voreingenommene, herzensgute Freundin wie Miss Woodhouse hatte es für möglich halten können. Emma war in diesem Augenblick ernstlich überzeugt, dass Harriet von ihnen beiden der wertvollere Mensch war und ihr zu ähneln zu ihrem eigenen Wohlergehen und Glück beitragen würde.
Was nützt einem denn all die Genialität und Intelligenz?
Allerdings war es wohl ein bisschen zu spät dazu, sich zu geistiger Schlichtheit und Arglosigkeit zu bekehren. Doch sie verließ Harriet, bestärkt in ihren guten Vorsätzen. Ihre Pflicht war es nun, ihre Freundschaft auf sinnvollere Art zu beweisen als durch das Schmieden von Heiratsplänen.
Keine Heiratspläne mehr.
Sie holte sie wieder nach Hartfield und suchte sie zu beschäftigen und abzulenken, um Mr. Elton durch Bücher und Gespräche aus ihren Gedanken zu verdrängen. Emma spürte, bevor Harriets Genesung in Sicht war, würde auch sie keinen Seelenfrieden finden.
Ich bin überzeugt, wenn er wirklich wollte, könnte er kommen.
Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Er möchte unbedingt kommen, aber sein Onkel und seine Tante wollen ihn nicht gehen lassen.
Wenn Frank Churchill daran gelegen hätte, seinen Vater zu besuchen, dann hätte er eine Möglichkeit dazu gefunden.
Das ist leicht gesagt und leicht gedacht von jemandem, der immer sein eigener Herr war. Wie wollen Sie beurteilen, wie schwierig solche familiären Abhängigkeiten sein können? Mr. Knightley, Sie haben keine Ahnung, was es heißt, mit launischen Leuten umzugehen.
Emma war in dieser Zeit nicht so recht in der Stimmung, sich über Mr. Frank Churchills Ausbleiben zu grämen. Seine Bekanntschaft zu machen, hatte gegenwärtig wenig Reiz für sie. Sie hatte nur den Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden. Aber da es ihr ratsam schien, sich wie sonst zu benehmen, gab sie sich Mühe, Interesse an dem Fall zu zeigen und fand sich plötzlich mit Mr. Knightley im Streit und bemerkte zu ihrem großen Vergnügen, dass sie gar nicht ihre eigene Meinung äußerte, sondern Mrs. Westons Argumente ihr gegenüber nun selbst gegenüber Mr. Knightley vertrat.
Wir hören nichts anderes von ihm, als dass er sich gerade in dem einen oder dem anderen Kurort aufhält. Vor kurzem war er in Weymouth. Das beweist, dass er die Churchills sehr wohl allein lassen kann.
Ja, manchmal.
Und zwar immer dann, wenn er gerade Lust dazu hat. Wenn irgendein Vergnügen ihn lockt.
Es ist ungerecht, das Benehmen eines Menschen ohne genaue Kenntnis der Umstände zu beurteilen. Vielleicht kann er manchmal viel und manchmal wenig.
Eins, Emma, kann ein Mann immer tun, wenn er will. Seine Pflicht. Es ist Frank Churchills Pflicht, seinen Vater zu besuchen. Mit seinen Versprechungen und Briefen gibt er nur zu, dass er das genau weiß.
Wenn Sie sich doch nur bemühen würden zu begreifen, wie sich ein liebenswürdiger junger Mann fühlt, wenn er denen widersprechen soll, zu denen er als Kind und Junge sein ganzes Leben aufgesehen hat.
Dein liebenswürdiger junger Mann ist ein Schwächling, wenn dies das erste Mal ist, dass er einen richtigen Entschluss gegen den Willen anderer durchsetzen muss. Die Angst des Kindes lasse ich gelten, nicht die des Mannes. Seine Ausreden, seine schwülstigen Briefe widern mich an.
Mit dieser Deutung stehen Sie wohl allein. Alle anderen sind anscheinend mit seinen Briefen vollkommen zufrieden.
Ich habe den Verdacht, dass deine Freundin, Mrs. Weston, auch nicht damit zufrieden ist. Nein, Emma, dein liebenswürdiger junger Mann hat höchstens französische, nicht englische Liebenswürdigkeit. Vielleicht ist er das, was die Franzosen aimable nennen. Hat gepflegte Manieren und ist ein umgänglicher Mensch. Aber das englische Feingefühl für die Empfindungen anderer kann er nicht haben. Er ist nicht wirklich liebenswürdig.
Sie sind anscheinend entschlossen, schlecht von ihm zu denken.
Ich? Keineswegs. Mir liegt gar nicht daran, schlecht von ihm zu denken. Warum sollte ich nicht seine Verdienste anerkennen? Aber ich höre von keinem, außer ganz Äußerlichen, dass er gut gewachsen ist. Und gut aussieht und einnehmende Manieren hat.
Immerhin, selbst wenn er als Empfehlung weiter nichts hätte, wäre er für Highbury ein Schatz. Wir haben nicht oft Gelegenheit, stattliche junge Männer zu sehen. Ich stelle mir vor, dass er sich in seiner Konversation auf jeden Geschmack einstellen kann und die Fähigkeit, aber auch das Bedürfnis besitzt, allgemein beliebt zu sein.
Und wenn er deiner Vorstellung auch nur annähernd entspricht, dann ist er für mich der unausstehlichste Bursche unter der Sonne. Was? Mit 23 die Gesellschaft beherrschen wollen. Den großen Mann und sich selbst in den Vordergrund spielend. Mit Schmeicheleien um sich werfend, damit alle anderen neben ihm wie Idioten erscheinen. Meine liebe Emma, dein eigener gesunder Menschenverstand könnte einen solchen Gecken im Ernstfall nicht ertragen.
Ich sage nichts mehr über ihn. Wir sind beide voreingenommen.
Voreingenommen? Ich bin nicht voreingenommen.
Ich aber. Und zwar ohne mich dafür im Geringsten zu schämen. Aus Liebe zu Mr. und Mrs. Weston bin ich ganz entschieden für ihn voreingenommen.
Er ist ein Mensch, an den ich nicht einen einzigen Gedanken verschwende.
Was hat Frank Churchill ihm nur getan?
Ah!
Aber ja, wir haben von ihr gehört. Wie bitte?
Mrs. und Miss Bates kannten nichts Schöneres, als besucht zu werden. Und Emma wusste, dass die ganz wenigen, die es überhaupt wagten, sie, Emma, nicht für vollkommen zu halten, sie in dieser Hinsicht für ziemlich nachlässig hielten.
Liebe Emma, du trägst zu den kärglichen Freuden der Bates weniger bei, als eigentlich deine Pflicht wäre.
Eine ermüdende Gesellschaft, die reinste Zeitverschwendung.
Erst heute Morgen ist ein Brief gekommen, ganz außer der Reihe. Denn normalerweise hätten wir erst nächsten Dienstag oder Mittwoch von ihr gehört.
Ja, das hatte ich auch gedacht. Ich hatte schon befürchtet, heute gar nichts Neues von Miss Fairfax zu hören.
So liebenswürdig von Ihnen.
Heute hatte sie beschlossen, bei Ihnen vorzusprechen. Denn ihrer Berechnung nach hätte sie völlig sicher vor einem Brief von Jane Fairfax sein müssen.
Nein, wir hätten auch nichts gehört. Wir haben es nur dem ganz besonderen Umstand zu verdanken, dass sie schon so bald kommt. Meine Mutter freut sich so, denn sie wird mindestens 3 Monate bei uns bleiben. 3 Monate, sagt sie selbst. Mindestens. Ich darf es Ihnen gleich vorlesen. Die Campbells gehen nämlich nach Irland, nicht wahr? Mrs. Dixon hat ihren Vater und ihre Mutter überredet, gleich rüberzukommen und sie zu besuchen. Sie wollten eigentlich erst im Sommer rüberfahren, aber sie kann es gar nicht abwarten, sie wiederzusehen. Denn bis zu ihrer Heirat im letzten September ist sie kaum eine Woche von ihnen getrennt gewesen. Und daher fühlt sie sich bestimmt ganz fremd in so anderen Breiten, in so einem anderen Land. Und daher hat sie einen dringenden Brief an ihre Mutter oder ihren Vater geschrieben. Ich muss gestehen, ich weiß nicht an wen von beiden, aber wir werden es gleich in Janes Brief sehen. Schrieb also auch in Mr. Dixons Namen, um der Einladung Nachdruck zu geben. Sie würden sie von Dublin abholen und mit zu ihrem Landsitz Ballycraig nehmen. Ein herrlicher Besitz, möchte ich annehmen. Jane hat so viel von der Schönheit gehört. Von Mr. Dixon, meine ich. Jane wäre aufgrund seiner Schilderungen so gerne mit nach Irland gegangen. Mr. Dixon ist ein ganz reizender junger Mann. Seit er Jane damals in Weymouth zu Hilfe gekommen ist, als sie den Bootsausflug gemacht haben und sie fast ins Wasser geschleudert worden wäre, wenn Mr. Dixon nicht mit größter Geistesgegenwart nach ihrem Kleid gegriffen hätte. Ich kann noch heute nicht daran denken, ohne zu zittern. Aber seitdem wir die Ereignisse dieses Tages kennen, ist mir Mr. Dixon so sympathisch.
In diesem Augenblick schöpfte Emma einen scharfsinnigen und aufregenden Verdacht im Hinblick auf diesen reizenden Mr. Dixon und Jane Fairfax Ausschluss von der Reise nach Irland.
Sie müssen sich sehr glücklich schätzen, dass Miss Fairfax es fortsieht, Ihnen und Mrs. Bates ihre Zeit zu widmen, wenn man bedenkt, wie eng sie mit der Tochter der Campbells, Mrs. Dixon, befreundet ist, war doch kaum zu erwarten, dass Mr. und Mrs. Campbell nicht auf ihrer Begleitung bestehen würden.
Ganz recht, ganz recht. Sie wollten unbedingt, ich meine die Dixons, dass sie mit dem Oberst und Mrs. Campbell mitkommt. Verlassen Sie sich darauf. Herzlicher und dringender konnte die Einladung beider kaum sein, sagt Jane, wie Sie gleich hören werden. Aber Jane hatte sich erkältet. Das arme Kind. Schon am 7. November, wie ich Ihnen gleich vorlesen werde. Und hat sich seitdem nicht recht erholt, nicht wahr? Und da finden auch ihre lieben Freunde, die Campbells, sie sollte lieber nach Hause kommen und heimatliche Luft atmen, die ihr immer so gut bekommt. Und sie zweifelt nicht daran, dass 3 oder 4 Monate in Highbury sie völlig wiederherstellen werden. Und es ist natürlich viel besser, dass sie hierher kommt, anstatt nach Irland zu fahren, wenn es ihr nicht gut geht. Keiner kann sie so gut pflegen wie wir.
Mir scheint, eine glücklichere Lösung konnte es gar nicht geben. Mrs. Dixon ist, glaube ich, nicht übermäßig hübsch. Kann jedenfalls auf keinen Fall den Vergleich mit Miss Fairfax aushalten.
Oh nein, wie liebenswürdig, dass Sie das sagen. Nein, auf keinen Fall, gar keinen Vergleich mit ihr. Miss Campbell war nie hübsch, aber ausgesprochen elegant und liebenswert.
Ja, das natürlich.
Und nun kommt sie also schon am nächsten Freitag oder Sonnabend. So plötzlich. Sie können sich vorstellen, liebe Miss Woodhouse, in welche Aufregung mich das alles versetzt hat. Wenn sie sich durch ihre Krankheit nicht zu ihrem Nachteil... Ich fürchte, wir müssen damit rechnen, dass sie ganz dünn und jämmerlich aussieht. Aber jetzt, wo ich Ihnen eine kleine Andeutung gegeben habe, was Jane schreibt, liebe Miss Woodhouse, können wir uns den Brief selbst zuwenden. Und sie erzählt natürlich ihre eigene Geschichte wesentlich besser als ich.
Ich fürchte, liebe Miss Bates, ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Mein Vater wartet schon. Auf Wiedersehen, Mrs. Bates.
Liebe Miss Woodhouse, hat meine Tochter Ihnen erzählt, dass unsere Jane uns geschrieben hat? Was für eine Freude!
Ich mag sie nicht.
Jane Fairfax war eine Waise. Das einzige Kind aus der Ehe von Mrs. Bates jüngerer Tochter mit Leutnant Fairfax. Bald nach dessen Soldatentod verstarb auch seine junge Witwe an Schwindsucht und Kummer. Als Jane im Alter von 3 Jahren beim Verlust ihrer Mutter Eigentum, Trost und die ganze Liebe ihrer Großmutter und Tante wurde, sprach alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie ständig in Highbury bleiben und aus finanziellen Gründen eine eher notdürftige Erziehung erhalten würde. Aber dass ein enger Freund ihres Vaters Mitleid mit ihr empfand, gab ihrem Schicksal eine andere Wendung. Es handelte sich um den verheirateten Oberst Campbell, selbst Vater einer Tochter in Janes Alter. Seit ihrem 9. Lebensjahr gehörte Jane also zu Oberst Campbells Familie, lebte ganz bei ihnen in London und besuchte ihre Großmutter nur von Zeit zu Zeit. Da die paar hundert Pfund, die sie von ihrem Vater geerbt hatte, ihr keinerlei Unabhängigkeit erlaubten, beabsichtigte man, sie Erzieherin werden zu lassen. Darüber hinaus, für sie zu sorgen, stand finanziell nicht in Oberst Campbells Macht. Mit 19 Jahren war sie auf ihren Lehrerinnenberuf in jeder Hinsicht vorbereitet. Aber man liebte sie zu sehr, als dass man sich von ihr trennen wollte. Jetzt, mit 21 Jahren, hatte sie sich eine Stelle zu suchen, sodass sie ihre möglicherweise letzten Monate völliger Ungebundenheit mit den freundlichen Verwandten in Highbury verbringen wollte, denen sie so viel bedeutete. Hinsichtlich ihres Verzichts auf die gemeinsame Reise nach Irland enthielt Janes Bericht an die Tante nichts als die Wahrheit, obwohl er vielleicht einige Wahrheiten unterschlug.
Ich kann sie nicht leiden.
Emma behagte es gar nicht, 3 volle Monate mit jemandem verkehren zu müssen, den sie nicht mochte. Warum sie Jane Fairfax nicht leiden konnte, war nicht einfach zu beantworten.
Es liegt daran, dass du in ihr die wirklich kultivierte junge Dame siehst, für die du selber gern gehalten werden möchtest.
Unsinn! Sie ist mir einfach zu kühl, zu reserviert. Oh, es ist ihr völlig gleichgültig, wie sie auf andere Menschen wirkt. Dabei macht alle Welt so viel Aufhebens um sie. Und warum meinen bloß alle, dass wir Freundinnen sein müssten? Nur weil wir gleichaltrig sind? Ich mag sie eben nicht.
Ihre Abneigung war so wenig berechtigt, dass sie Jane Fairfax nach längerer Zeit nie ohne das Gefühl, sie verletzt zu haben, wieder begegnen konnte. Und als sie Jane jetzt nach 2-jähriger Abwesenheit zum ersten Mal besuchte, stachen ihr gerade ihre Erscheinung und ihre Umgangsformen, die sie die ganzen 2 Jahre lang verächtlich gemacht hatte, besonders in die Augen. Jane Fairfax war sehr elegant, bemerkenswert elegant. Ihre Größe war gerade richtig, ihre Figur war ausgesprochen anmutig und ihr Gesicht, ihre Züge
hatte sie gar nicht so schön in Erinnerung.
Es war keine ganz ebenmäßige, aber eine sehr anziehende Schönheit. Ihre Augen tiefgrau mit dunklen Wimpern und Brauen und ihr blasser Teint war von solcher Klarheit und Zartheit, dass er nicht mehr Farbe brauchte. Emma, wenn sie ehrlich war, musste sie ihren eigenen Maßstäben nach bewundern. Und sie beschloss, keine Antipathie mehr gegen sie zu hegen.
Wenn man bedenkt, was all dieser Schönheit, all dieser Eleganz bevorsteht, was für ein Leben vor ihr liegt, dann muss man ja Hochachtung und Mitleid für sie empfinden.
Vor allem, wenn man zu all dem noch den Umstand hinzunahm, dass sie höchstwahrscheinlich Mr. Dixon liebte, was Emma schon für selbstverständlich hielt. Wenn es Liebe war, war es vielleicht schlichte, einseitige, unglückliche Liebe ihrerseits.
Sie versagt sich jetzt die Reise nach Irland aus den nobelsten, den reinsten Motiven. Stattdessen tritt sie ihren von harter Pflicht gezeichneten Berufsweg an, um die Bande zu ihm und seiner Familie endgültig zu lösen.
Alles in allem verließ Emma sie so besänftigt und zur Hilfe geneigt, dass sie auf dem Nachhauseweg Umschau hielt und beklagte, dass es in Highbury keinen jungen Mann gab, der es wert war, ihr Unabhängigkeit zu geben. Keinen, für den sie um ihretwillen Heiratspläne schmieden konnte. Diese Empfindungen waren wohltuend, aber von kurzer Dauer.
Was? Was für ein reizender Abend, liebe Jane.
Und wie liebenswürdig von Miss Woodhouse, dich spielen zu lassen.
Wie bitte?
Nachdem Jane mit ihrer Großmutter und Tante einen Abend in Hartfield verbracht hatte, stellte sich Emmas frühere Verärgerung wieder ein. Sie hatten Musik gemacht. Auch Emma musste spielen und Dank und Lob, die natürlich folgten, schienen ihr so voll von geheuchelter Ehrlichkeit und Übertreibung, die anscheinend nur Janes so weit überlegene Darbietung herausstreichen sollten.
Sie spielt viel besser als ich, keine Frage. Ärgerlich. Ihre Reserviertheit. Immer bleibt sie kühl, unausstehlich reserviert. Verschanzt sich hinter einer Wand aus Höflichkeit, entschlossen, nichts preiszugeben. Immer nur Vages über die Dixons, die Erfolgschancen der Ehe, nichts über Mr. Dixon. Verdächtig reserviert, aber ich durchschaue dich, ich durchschaue deine falsche Fassade.
Die gleiche Reserviertheit bewahrte sie auch bei anderen Themen. Sie und Mr. Frank Churchill waren gleichzeitig in Weymouth gewesen. Man wusste, dass sie flüchtig miteinander bekannt waren, aber es gelang Emma nicht, ihr die geringste Information darüber zu entlocken, wie er wirklich war.
Sieht er gut aus?
Soweit mir bekannt, heißt es, er sei ein stattlicher junger Mann.
Ist er nett?
So sagt man.
Ist er intelligent? Hat er geistige Interessen?
In einem Seebad oder bei einer der üblichen Begegnungen in London ist es schwer, solche Dinge zu entscheiden. Dazu müsste man sich wesentlich länger kennen, als es bei Mr. Churchill und mir der Fall ist. Aber man sagt allgemein, seine Umgangsformen seien sehr angenehm.
Emma konnte ihr nicht verzeihen.
Ein sehr angenehmer Abend gestern. Miss Fairfax und du, ihr habt beide sehr gut gespielt. Miss Fairfax hat der Abend bestimmt gut gefallen, Emma. Du hast dir solche Mühe gegeben. Ich habe mich gefreut, dass du sie dazu aufgefordert hast, weiterzuspielen, denn da sie bei ihrer Großmutter kein Klavier hat, muss es für sie eine wahre Wohltat gewesen sein.
Ich freue mich, dass alles ihre Zustimmung findet. Aber Miss Fairfax ist so reserviert.
Du wirst sie schon aus der Reserve locken, soweit sie nur auf Schüchternheit beruht. Was dem Bedürfnis nach Diskretion entspringt, muss man natürlich achten.
Sie halten sie für schüchtern? Das sehe ich nicht.
Meine liebe Emma, du willst mir doch hoffentlich nicht erzählen, dass du dich nicht auch gut unterhalten hast.
Oh nein, bei meiner eigenen Beharrlichkeit im Fragenstellen habe ich mich glänzend unterhalten. Und ich fand es köstlich, wie nichtssagend ihre Antworten waren.
Ich bin enttäuscht.
Emma sah seine Besorgtheit und in dem Wunsch, sie jedenfalls vorübergehend zu zerstreuen, sagte sie mit einer Aufrichtigkeit, an der nicht so leicht zu zweifeln war.
Sie hat so etwas Gewisses in ihrer Eleganz, dass man die Augen nicht von ihr wenden kann. Ich beobachte sie immer voller Bewunderung und sie tut mir von Herzen leid.
Das freut ihn.
Emma, ich habe eine Neuigkeit für dich. Du hast Neuigkeiten gern und ich habe etwas auf meinem Wege hierher gehört, was dich bestimmt interessieren wird.
Eine Neuigkeit?
Hm.
Natürlich habe ich Neuigkeiten gern. Was ist es? Warum lächeln Sie so? Woher haben Sie sie? Von den Westons?
Er hatte gerade noch Zeit zu sagen...
Nein, nicht...
Als die Tür aufflog und Miss Bates und Miss Fairfax in das Zimmer kamen.
Oh, meine liebe Miss Woodhouse, ich komme ganz überwältigt. Haben Sie schon die Neuigkeit gehört? Mr. Elton will heiraten.
Da hast du meine Neuigkeit. Ich wusste, sie würde dich interessieren.
Aber woher wissen Sie es denn? Woher um alles in der Welt können Sie es denn haben, Mr. Knightley? Es ist noch keine 5 Minuten her, dass ich Mrs. Coles Zeilen bekommen habe. Nein, mehr als 5 Minuten können es nicht gewesen sein. Oder vielleicht 10? Denn ich hatte gerade meinen Hut aufgesetzt und die Jacke übergezogen, war gerade im Begriff, das Haus zu verlassen.
Mr. Elton will heiraten. Sie können sich noch nicht lange kennen. Er ist erst 4 Wochen fort.
Eine neue Nachbarin für uns alle, Miss Woodhouse. Meine Mutter freut sich so darüber. Sie sagt, sie fand schon immer, dass das gute alte Pfarrhaus eine Hausherrin braucht. Das ist eine großartige Nachricht. Es ist Miss Hawkins, vermutlich eine hervorragende junge Dame. Und er war immer so aufmerksam zu meiner Mutter. Sie durfte immer in der Kirche auf der Pfarrbank sitzen, damit sie besser hören konnte. Denn meine Mutter ist ein bisschen taub, nicht wahr? Es ist die reine Freude, wenn gute Menschen sich begegnen. Und es geschieht immer wieder. Und hier haben wir nun Mr. Elton und Miss Hawkins. Und dann sind da die Coles, so gute Leute. Und die Perrys.
Eine Miss Hawkins. Also ich hatte mir immer eingebildet, es würde eine junge Dame von hier sein. Aber nicht, dass ich. Mrs. Cole hat mir einmal zugeflüstert, aber ich habe sofort gesagt, nein, Mr. Elton doch nicht. Aber andererseits hätte niemand sich gewundert, wenn Mr. Elton Ambitionen gehabt hätte. Miss Woodhouse, wie geht es Miss Smith? Sie hat sich anscheinend gut erholt. Haben Sie kürzlich von Mrs. John Knightley gehört? Jane, weißt du, dass ich mir Mr. Dixon immer genau wie Mr. John Knightley vorstelle? Ich meine die Figur, groß und mit diesem gewissen Blick und nicht sehr gesprächig.
Ganz falsch, liebe Tante. Sie haben keinerlei Ähnlichkeit miteinander.
Wie merkwürdig. Aber man macht sich vorher nie die richtige Vorstellung von einem Menschen. Man bildet sich etwas ein und kann nicht wieder davon loskommen. Mr. Dixon, sagst du, ist nicht eigentlich hübsch?
Oh nein, weit entfernt davon. Ausgesprochen unscheinbar. Das habe ich doch gesagt. Aber mein Urteil spielt keine Rolle. Wenn ich jemanden schätze, finde ich ihn immer gut aussehend. Aber ich hatte nur wiedergegeben, was ich für das allgemeine Urteil hielt, als ich sagte, er sei unscheinbar.
Also, meine liebe Jane, ich glaube, wir müssen uns auf den Weg machen. Das Wetter sieht nicht vielversprechend aus. Oh, Mr. Knightley kommt auch gleich mit. Also das ist ja wirklich... Wenn Jane müde ist, nicht wahr, sind Sie natürlich so nett, ihr den Arm zu reichen.
Einen recht schönen guten Morgen. Miss Fairfax,
darf ich bitten?
Lange gelitten hat er also nicht. Erfreulich. Aber die arme Harriet, wenn ich ihr die Neuigkeit bloß selbst schonend beibringen kann.
Es war jetzt ungefähr die Zeit, zu der sie normalerweise kam. Wenn sie nun unterwegs Miss Bates traf und unvorbereitet mit der Nachricht überfallen wurde.
Oh, Miss Woodhouse, stellen Sie sich bloß vor, was passiert ist.
Da das Unglück nun einmal geschehen war, konnte Emma ihr keinen größeren Gefallen tun, als ihr geduldig zuzuhören.
Ich bin vor einer halben Stunde aufgebrochen. Ich hatte Angst, dass es regne, dass es jeden Augenblick losschütten würde. Aber ich hatte gehofft, es noch bis Hartfield zu schaffen. Ich bin so schnell gegangen, wie ich konnte, und dann fing es doch an zu regnen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte und bin schnell ins Kurzwarengeschäft rein. Und da saß ich also, vielleicht 10 Minuten lang. Da, plötzlich, wer kommt herein? Oh, es war alles so merkwürdig, aber sie kaufen immer bei Ford. Wer kommt rein? Ausgerechnet Elizabeth Martin und ihr Bruder. Liebe Miss Woodhouse, stellen Sie sich das vor. Ich dachte, ich müsste ohnmächtig werden. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich saß dicht bei der Tür. Elizabeth sah mich sofort. Aber er nicht. Er war mit dem Regenschirm beschäftigt. Oh, du liebe Güte, mir war so elend. Ich habe bestimmt so weiß wie mein Kleid ausgesehen. Ich konnte doch nicht weggehen wegen des Regens. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Oh, liebe Miss Woodhouse. Naja, schließlich sah er sich wohl um und hat mich entdeckt. Dann hörte es auf zu regnen und ich wollte mich durch nichts in der Welt mehr aufhalten lassen. Und dann, stellen Sie sich bloß vor, sehe ich, dass er auf mich zukommt. Und dann steht er vor mir und spricht mit mir. Und ich antworte und bleib noch eine Minute länger stehen. Und ich fand alles so schrecklich, müssen Sie wissen. Ich kann gar nicht sagen, wie. Dann fasste ich mir ein Herz und sagte, dass es aufgehört hätte zu regnen. Und ich jetzt gehen müsse. Und ich ging auch. Und ich war noch keine 3 Meter von der Tür. Da kommt er hinter mir her. Nur um mir zu sagen, falls ich auf dem Weg nach Hartfield sei, sollte ich lieber den Umweg an Mr. Coles Stellen vorbeimachen. Denn der nähere Weg sei durch den Regen völlig aufgeweicht. Du liebe Güte, ich dachte, ich würde auf der Stelle tot umfallen. Aber ich bedankte mich herzlich bei ihm. Miss Woodhouse, alles andere hätte passieren können, bloß nicht das. Und trotzdem habe ich mich irgendwie gefreut, dass er sich so höflich und so nett benommen hat. Oh, Miss Woodhouse, sagen Sie bitte etwas, damit ich mich wieder wohlfühle.
Im Moment wirkt so etwas immer deprimierend. Aber Sie haben sich offenbar ganz großartig verhalten. Und nun ist die erste Wiederbegegnung ja vorüber und kann und wird sich nicht wiederholen. Und deshalb brauchen Sie nicht mehr daran zu denken.
Harriet sagte zwar...
Das stimmt. Nicht mehr daran denken.
Sie werde nicht mehr daran denken. Aber sie sprach weiter davon, konnte von nichts anderem sprechen. Und zu guter Letzt war Emma, nur damit Harriet sich die Martins aus dem Kopf schlug, gezwungen, das Gespräch überstürzt auf die Neuigkeit zu lenken, die sie ihr mit so viel zartfühlender Rücksicht hatte erzählen wollen. Und nach machten sich Mr. Eltons Ansprüche wieder geltend. Nach einer Weile hatte sich Harriet in Bezug auf diese glückliche Miss Hawkins in all die Empfindungen von Neugier, Staunen und Bedauern, Schmerz und Vergnügen hineingesteigert.
Oh, du liebe Güte.
Und damit
Nein.
die Martins in ihrer Fantasie auf den ihnen zustehenden, untergeordneten Platz verwiesen. Mr. Elton kehrte nach Highbury zurück, berauscht von seinem Glück. Abgewiesen und gedemütigt, enttäuscht und tief beleidigt war er abgereist und mit einer anderen verlobt zurückgekommen. Mit einer anderen, die natürlich der ersten überlegen war. Zusätzlich zu den üblichen Vorteilen wie vollkommene äußere und innere Schönheit war die charmante Augusta Hawkins im Besitz eines Vermögens von so vielen 1.000 Pfund, wie man sie üblicherweise mit der Zahl 10 umreißt. Auch dies ein Punkt, bei dem sich das Angenehme mit dem Nützlichen aufs Schönste verband. Fröhlich und selbstgefällig, lebhaft und geschäftig kam er zurück, zeigte Miss Woodhouse die kalte Schulter und strafte Miss Smith mit Verachtung. Emma begann sich ernsthaft zu fragen, wie sie ihn überhaupt je hatte sympathisch finden können. Der Hochzeitstermin war nicht mehr weit entfernt und als er wieder nach Bath aufbrach, herrschte allgemein die Erwartung, dass er bei seiner nächsten Rückkehr nach Highbury seine junge Frau mitbringen werde.
Wenn man von den 10.000 Pfund absieht, scheint sie Harriet nichts voraus zu haben, bringt weder einen großen Namen, noch altes Blut, noch Beziehungen mit in die Ehe.
Hätte Emma Harriet nur dazu bringen können, die Geschichte mit ihren Augen zu sehen. Sie hatte ihr die Liebe eingeredet. Aber ach, es war nicht so leicht, sie ihr wieder auszureden.
Gerade eben habe ich ihn getroffen. Du meine Güte.
Die Anziehungskraft eines Gegenstandes, der die ganze Leere in Harriets Kopf ausfüllte, ließ sich nicht so leicht hinwegreden.
Gerade eben habe ich ihn verpasst.
Er konnte nur durch einen anderen ersetzt werden.
Ich fürchte, eine andere Kur gibt es nicht.
Gerade eben habe ich seine Stimme gehört.
Harriet gehörte zu denen, die, wenn sie einmal damit angefangen haben, immer verliebt sind.
Das arme Kind. Jetzt, wo Mr. Elton wieder da ist, geht es ihr wieder erheblich schlechter.
Eben habe ich ihn gerade noch von hinten gesehen. Oh, Miss Woodhouse.
Immerhin hat Mr. Eltons Verlobung sie von der Begegnung mit Mr. Martin geheilt. Arme Harriet.
Es war alles eine schlimme Geschichte. Emma hatte Mr. Elton und die Martins satt. Sehnte sich selbst nach einem kleinen Trost.
Frank kommt morgen. Er hat heute geschrieben, morgen zum Essen ist er bestimmt da. Und er bleibt ganze 14 Tage bei uns. Ich wusste es ja.
Denk morgen an mich, liebe Emma. Ungefähr um 4 Uhr nachmittags wird er eintreffen.
4 Uhr? Verlass dich drauf. Er kommt schon um 3.
Ach. Emmas gedrückte Stimmung war umgeschlagen. Die Welt sah jetzt ganz anders aus. Der Morgen des aufregenden Tages war da und Mrs. Westons treue Schülerin vergaß weder um 10 noch um 11 oder 12, dass sie um 4 an sie denken sollte. Es schlug gerade 12, als sie die Tür zum Wohnzimmer öffnete. Und da saßen zwei Herren bei ihrem Vater, Mr. Weston und sein Sohn. Der so lang erwartete, so hoch gepriesene Frank Churchill stand leibhaftig vor ihr. Er sah sehr gut aus. Und hatte viel von der Lebhaftigkeit und Heiterkeit seines Vaters. Sie spürte sofort, dass er ihr gefallen werde.
Reiten Sie gerne. Gibt es hier schöne Wege zum Ausreiten, Miss Woodhouse?
Er strahlte eine gut erzogene Zwanglosigkeit und eine Bereitschaft aus, sich zu unterhalten.
Interessieren Sie sich für Musik?
Die sie davon überzeugten, dass er in der Absicht kam, sie besser kennenzulernen.
Tanzen Sie gerne. Wie oft finden in Highbury Bälle statt?
Und kennenlernen würden sie sich bald.
Ich ahnte ja nicht, dass ich in Mrs. Weston eine so hübsche junge Frau finden würde.
Wenn es nach mir geht, können Sie Mrs. Weston gar nicht vollkommen genug finden. Und wenn Sie sie für 18 hielten, würde ich mit Vergnügen zuhören. Aber sie selbst würde Ihnen solchen Unsinn wahrscheinlich verbieten. Lassen Sie sie nicht merken, dass Sie von ihr als einer hübschen jungen Frau gesprochen haben.
Na, den Fehler mache ich hoffentlich nicht. Nein, verlassen Sie sich darauf. Wenn ich mit Mrs. Weston spreche, weiß ich, wie ich loben darf, ohne als Schmeichler zu gelten.
Emma fragte sich, ob der Verdacht, der sie so beschäftigte, auch ihm jemals gekommen war. Dass man nämlich an ihre Bekanntschaft gewisse Erwartungen knüpfte. Und ob seine Komplimente als Zeichen stillschweigender Zustimmung oder als Beleg seiner Weigerung anzusehen waren. Was in Mr. Westons Kopf vorging, unterlag keinem Zweifel. Emma bemerkte wiederholt, wie er mit glücklichem Gesichtsausdruck einen schnellen Blick zu ihnen herüberwarf.
Ich muss ihn erst besser kennenlernen, um sein Verhalten deuten zu können. Auf jeden Fall ist es sehr angenehm.
Als die Zeit für einen Höflichkeitsbesuch abgelaufen war, wurde Mr. Weston unruhig. Er müsse gehen. Es solle sich aber niemand gedrängt fühlen. Sein Sohn, zu gut erzogen, den Wink zu überhören, erhob sich sofort.
Da Sie geschäftlich unterwegs sind, Sir, will ich die Gelegenheit wahrnehmen, einen Besuch zu machen, den ich früher oder später ohnehin machen muss und den ich am besten gleich machen kann. Ich habe die Ehre, mit einer Nachbarin von Ihnen bekannt zu sein, einer Dame, die in oder bei Highbury wohnt, einer Familie namens Fairfax. Das Haus zu finden bereitet doch hoffentlich keine Schwierigkeiten. Obwohl Fairfax, glaube ich, nicht der richtige Name ist. Sie heißen wohl Barnes oder Bates. Kennen Sie eine Familie dieses Namens?
Aber natürlich, Mrs. Bates, richtig, richtig. Du kennst ja Miss Fairfax. Ich erinnere mich, du hast sie in Weymouth kennengelernt und sie ist wirklich ein reizendes junges Mädchen. Du musst sie unbedingt besuchen. Schieb es nicht auf. Sie hier links liegen zu lassen, wäre sogar taktlos. Als du sie kennengelernt hast, war sie mit den Campbells zusammen und der Gesellschaft, mit der sie umging, durchaus ebenbürtig. Aber hier ist sie bei ihrer armen alten Großmutter, die kaum genug zum Leben hat. Wenn du sie nicht gleich besuchst, ist das eine Unhöflichkeit.
Sie hat die Bekanntschaft mit Ihnen erwähnt. Sie ist eine sehr kultivierte junge Dame.
Er stimmte zu, aber mit einem so zurückhaltenden, dass Emma fast vermutete, er sei nicht ganz ihrer Meinung.
Wenn Sie bisher von Ihren Umgangsformen nicht sonderlich beeindruckt waren, dann sicher jetzt. Sie werden sehen und hören, wie Sie... Das heißt, nein, ich fürchte, Sie werden sie nicht hören, denn sie hat eine Tante, deren Mund keinen Augenblick stillsteht.
Jane Fairfax, Sir, ist eine sehr angenehme junge Dame. Sie ist zu Besuch bei ihrer Großmama und ihrer Tante. Einer meiner Diener soll sie begleiten, um ihnen den Weg zu zeigen.
Mein lieber Sir, auf gar keinen Fall.
Das ist ganz und gar
nicht. Mein Vater kann mich hinführen.
Das ist für mich nur ein Katzensprung.
Die beiden Herren durften schließlich allein gehen. Und der eine verabschiedete sich mit einem freundlichen Nicken, der andere mit einer gewandten Verbeugung. Emma war mit diesem Beginn der Bekanntschaft äußerst zufrieden.
Lassen Sie uns einen Spaziergang machen, Miss Woodhouse.
Der nächste Morgen führte Mr. Frank Churchill wieder zu ihr. Anscheinend hatte er sie und Highbury schon sehr lieb gewonnen.
Wie ist denn Ihr gestriger Besuch bei den Bates verlaufen?
Ach ja, ein sehr erfolgreicher Besuch. Ich war für Ihre Vorwarnung sehr dankbar. Wenn ich auf die redselige Tante nicht vorbereitet gewesen wäre, wäre ich auf der Stelle tot umgefallen. Es gab kein Entkommen, keine Pause. Und als mein Vater mich schließlich abholte, merkte ich zu meinem Erstaunen, dass ich tatsächlich fast eine Dreiviertelstunde bei den Bates gesessen hatte.
Und wie sah Miss Fairfax Ihrer Meinung nach aus?
Schlecht. Sehr schlecht. Das heißt, wenn man von einer jungen Dame sagen darf, sie sehe schlecht aus. Damen sehen ja nie schlecht aus. Aber im Ernst. Miss Fairfax sieht fast immer so bleich aus, dass man sie für krank halten könnte. Ein höchst beklagenswerter blasser Teint.
Aber Sie haben sie doch wenigstens unabhängig von ihrem Teint attraktiv gefunden.
Ich kann Miss Fairfax und ihren Teint nicht voneinander trennen. Der Mangel eines gesunden Teints ist für mich durch nichts wettzumachen.
Haben Sie in Weymouth in demselben Kreis verkehrt? Sind Sie sich oft begegnet?
Ich habe sie oft getroffen. Ich kannte die Campbells schon von London her flüchtig und in Weymouth gehörten wir zum selben Kreis. Oberst Campbell ist ein sehr umgänglicher Mann und Mrs. Campbell eine freundliche, herzliche Frau. Ich habe sie alle gern.
Ich entnehme daraus, dass Sie Miss Fairfax Lebensumstände kennen, Ihr zukünftiges Schicksal.
Ja. Ich glaube, ja. Haben Sie Miss Fairfax jemals Klavierspielen hören?
Jemals Klavierspielen hören? Sie vergessen, dass sie in Highbury zu Hause ist.
Ich höre sie ja ein, ja aus, seit wir beide Unterricht haben. Sie spielt vorzüglich.
Tatsächlich? Finden Sie? Ich wollte gern die Meinung einer Kennerin hören. Ich selbst verstehe nichts davon. Ich habe ihr Spiel oft loben hören. Ein Mann, und zwar ein sehr musikalischer, der in eine andere Frau verliebt, mit ihr verlobt und im Begriff war, sie zu heiraten, hat nie diese andere Frau zu spielen gebeten, wenn die betreffende Dame statt ihrer spielen konnte. Das, fand ich, war bei einem unbestrittenen Musikkenner ein überzeugender Beweis.
Beweis genug?
Ja.
Mr. Dixon ist der Musikkenner, nicht wahr? Mr. Churchill, ich erfahre in einer halben Stunde von Ihnen mehr, als uns Miss Fairfax in einem halben Jahr gewährt hätte. Wie nahm seine Braut Miss Campbell es denn auf?
Sie sind doch beste Freundinnen.
Schwacher Trost. Was für ein Unglück, seine beste Freundin immer bei sich zu haben, wenn sie alles besser kann als man selbst. Die arme Mrs. Dixon. Na, ich bin froh, dass sie nach Irland geheiratet hat.
Sie haben recht. Es war nicht sehr schmeichelhaft für Miss Campbell, aber sie machte sich anscheinend wirklich nichts daraus.
Umso besser. Oder umso schlimmer. Ich weiß nicht recht. Aber ob nun aus Nettigkeit oder Begriffsstutzigkeit, aus ehrlicher Freundschaft oder aus Unempfindlichkeit, eine Person muss es gegeben haben, die die Peinlichkeit empfunden hat. Miss Fairfax selbst. Sie muss diese unangebrachte und gefährliche Auszeichnung gespürt haben.
Was das betrifft, ich weiß nicht.
Nein. Nein, glauben Sie nicht, dass ich von Ihnen oder sonst jemandem einen Bericht über Miss Fairfax' Empfindungen erwarte. Die kennt vermutlich keiner, außer ihr selbst. Aber wenn sie trotzdem, sobald Mr. Dixon sie darum bat, gespielt hat, dann lässt das tief blicken.
Sie verstanden sich anscheinend alle ganz ausgezeichnet. Wie sie eigentlich zueinander standen, weiß ich aber gar nicht. Wie es womöglich hinter den Kulissen aussah. Sie kennen Miss Fairfax schon von Kind auf. Sie müssen ihren Charakter besser beurteilen können als ich.
Wir sind zusammen aufgewachsen und es liegt nahe anzunehmen, dass wir uns gut verstanden. Aber das war nicht der Fall.
Aha.
Ich weiß selbst nicht, warum eigentlich. Es war wohl ein bisschen Bosheit meinerseits im Spiel, weil ich ein Mädchen, das so zum Idol gemacht wurde, wie sie nicht ausstehen konnte. Und dann ihre Reserviertheit.
Ja, das ist wirklich ein abstoßender Zug. Oft höchst bequem, keine Frage, aber nie sympathisch. Einen reservierten Menschen kann man einfach nicht lieben.
Ich habe keinerlei Anlass, schlecht von ihr zu denken, nicht im geringsten. Außer, dass diese übertriebene und ständige Vorsicht in Worten und Verhalten den Verdacht herausfordert, dass es da etwas zu verbergen gibt.
Er war ganz ihrer Meinung. Und da sie so lange gemeinsam spazieren gegangen waren und in ihren Ansichten so übereinstimmten, glaubte sie ihn so gut zu kennen, dass sie sich kaum vorstellen konnte, es sei erst ihre zweite Begegnung. Emmas gute Meinung von Mr. Frank Churchill geriet am nächsten Tag ein bisschen ins Wanken, als sie hörte, dass er nach London gefahren war, nur um sich die Haare schneiden zu lassen.
Ganz der belanglose, alberne Bursche, für den ich ihn gehalten habe.
Sei nachsichtig mit ihm, Emma. Er bewundert dich sehr. Deinen Witz, deinen Verstand, deine Schönheit. Er findet dich bildschön.
Frank Churchill kam wieder und lachte mit viel Scham über sich selbst. Aber anscheinend ohne sich wirklich für das zu schämen, was er getan hatte. Außer dem unglücklichen Einfall, sich das Haar schneiden zu lassen, war er der Ehre, die Emma ihm insgeheim in ihrer Fantasie angetan hatte, nicht unwürdig. Der Ehre, sie zwar vielleicht nicht zu lieben, aber kurz davor zu sein und nur durch ihre eigene Gleichgültigkeit gerettet zu werden.
An meiner Absicht, nicht zu heiraten, halte ich fest.
Am kommenden Dienstag würde es eine größere Abendgesellschaft bei den Coles geben, wo sie die angenehme Aussicht haben würde, ihn wiederzusehen. Und noch dazu länger als bisher. Die Gesellschaft war ziemlich groß, da sie neben den männlichen Mitgliedern der Familie des Rechtsanwalts von Highbury noch eine weitere Familie einschloss. Angesehene Gutsbesitzer aus der Umgebung, auf deren Bekanntschaft die Coles, die selbst aus kleinen Verhältnissen stammten, sehr stolz waren. Die weniger vornehmen weiblichen Gäste, darunter Miss Bates, Miss Fairfax und Miss Smith, sollten nach dem Essen dazukommen. Frank Churchill kam sogleich mit Eifer auf sie zu und fand sich beim Essen an ihrer Seite. Emma konnte sich lebhaft vorstellen, was jetzt wohl alle dachten. Er zeichnete sie aus. Und das vor aller Augen.
Stellen Sie sich vor, als ich heute bei Miss Bates war, da fällt mir doch gleich beim Eintritt ins Zimmer ein Klavier ins Auge. Kein Flügel, wie wir ihn haben, aber ein großes Pianoforte, ein höchst vornehm wirkendes Instrument. Und Miss Bates, die ich zu diesem Neuerwerb beglückwünsche, erzählt, dass sie selbst völlig überrascht sei. Dass das Pianoforte zur großen Überraschung von Tante und Nichte völlig unerwartet von dem Fachgeschäft Broadwood in London am Vortage angekommen ist. Auch Jane sei völlig ahnungslos, ja regelrecht bestürzt gewesen. Aber jetzt sind beide fest überzeugt, dass es nur aus einer Quelle kommen kann. Es muss natürlich von Oberst Campbell stammen. Es hat mir immer so leid getan, dass Jane Fairfax, die so wunderbar spielt, kein Instrument hatte. Ein wahrer Jammer, besonders wenn man bedenkt, in wie vielen Häusern ausgezeichnete Instrumente nur so herumstehen.
Als Emma sicher war, dass Mrs. Coles Redeschwall nichts Aufregendes mehr für sie enthielt, wandte sie sich ihrem Tischherrn zu.
Warum lächeln Sie?
Wieso ich? Warum lächeln Sie?
Ich?
Ja.
Wahrscheinlich aus Freude, dass Oberst Campbell so reich und so großzügig ist. Es ist ein nobles Geschenk.
Sehr nobel.
Ich frage mich nur, warum es nicht früher gemacht worden ist.
Vielleicht ist Miss Fairfax vorher nie so lange hier gewesen.
Sagen Sie, was Sie wollen, aber Ihr Gesichtsausdruck verrät mir, dass Sie darüber denken, genau wie ich.
Ich weiß nicht. Ich habe eher den Eindruck, Sie überschätzen meinen Scharfsinn. Ich lächle, weil Sie lächeln. Und ich will gerne auch verdächtig finden, was Ihnen verdächtig vorkommt. Im Moment weiß ich nicht so recht, was es zu bezweifeln gibt. Wenn Oberst Campbell es nicht war, wer soll es sonst sein?
Was sagen Sie zu Mrs. Dixon?
Mrs. Dixon? Natürlich. Sie ist ja wie eine Schwester. Ich hatte gar nicht an Mrs. Dixon gedacht. Ja, es wird wohl Mrs. Dixon gewesen sein.
Dann müssen Sie Ihren Verdacht noch ausdehnen und Mr. Dixon einbeziehen.
Mr. Dixon? Auch gut. Ja, es leuchtet mir sofort ein, dass es ein gemeinsames Geschenk von Mr. und Mrs. Dixon sein muss. Wir sprachen ja erst neulich davon, wie sehr er ihr Spiel bewundert.
Ich werde einfach den Verdacht nicht los, dass er das Unglück hatte, sich kurz nach dem Heiratsantrag an ihre Freundin in Miss Fairfax zu verlieben.
Oh.
Und ich bin sicher, es gibt irgendeinen ganz besonderen Grund dafür, dass sie hierher gekommen ist, anstatt mit den Campbells nach Irland zu fahren.
Wahrhaftig. Was Sie sagen, klingt sehr überzeugend. Aber ich in meiner Unschuld habe nichts als die Tatsache gesehen, dass Mr. Dixon ihr Spiel dem ihrer Freundin entschieden vorzog.
Vielleicht habe ich Sie noch nicht ganz überzeugt, aber ich selbst bin unbedingt davon überzeugt, dass Mr. Dixon seine Hand dabei im Spiel hat.
Sie beleidigen mich, wenn Sie mich nicht für überzeugt halten. Ihre Argumente haben auch mein Urteil entschieden beeinflusst. Jetzt kann auch ich es nur noch für eine Liebesgabe halten.
Nach dem Dinner trafen die neuen Gäste ein. Emma beobachtete ihre kleine Freundin Harriet, wie sie da saß mit ihrem blühenden Liebreiz und ihrer ungekünstelten Art. Wer hätte geahnt, wie viele Tränen sie vor kurzem noch geweint hatte? In Gesellschaft zu sein, selbst hübsch gekleidet, die hübsche Kleidung anderer beobachten zu können, da zu sitzen und zu lächeln und reizend auszusehen und nichts zu sagen, genügte ihr als Glück des Augenblicks.
Miss Fairfax hat so eine merkwürdige Frisur. Eine höchst merkwürdige Frisur, dass ich meine Augen gar nicht abwenden kann. Ich habe noch nie etwas gesehen, das so wenig comme-il-faut ist. Diese Locken. Die muss sie sich selbst ausgedacht haben. So sieht doch niemand aus. Ich gehe mal hin und frag sie, ob es eine irische Mode ist. Soll ich? Ich tue es, auf jeden Fall. Und Sie passen auf, wie sie darauf reagiert, ob sie rot wird.
Er war auf der Stelle verschwunden und gleich darauf sah ihn Emma vor Miss Fairfax stehen und mit ihr sprechen. Aber über die Wirkung auf die junge Dame konnte sie absolut nichts ausmachen, da er sich ungeschickterweise zwischen sie beide gestellt hatte, direkt vor Miss Fairfax. Bevor er auf seinen Platz zurückkehren konnte, hatte Mrs. Weston diesen eingenommen.
Meine liebe Emma, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Ich habe Entdeckungen und Pläne gemacht, genau wie du. Und ich muss dir davon erzählen, solange sie noch warm sind. Weißt du, wie Miss Bates und ihre Nichte hierher gekommen sind?
Wie? Sie waren eingeladen, oder nicht?
Oh ja, aber auf welche Weise Sie hierher gekommen sind, wie Sie hierher transportiert wurden.
Ich nehme an, Sie sind zu Fuß gegangen. Wie denn sonst?
Mr. Knightleys Kutsche hat Sie hergebracht und wird Sie auch wieder nach Hause bringen. Ich bin sehr froh darüber natürlich, aber doch auch wirklich sehr erstaunt. Eine so fürsorgliche Geste und so aufmerksam.
Ich kenne keinen Mann, dem es so ähnlich sehe wie Mr. Knightley. Etwas so Nettes, Nützliches, Aufmerksames oder Großzügiges zu tun. Er ist nicht galant, aber er ist sehr menschlich. Und in Anbetracht von Jane Fairfax angegriffener Gesundheit fühlte er sich in seiner Menschlichkeit angesprochen. Und wenn es um unauffällige Hilfsbereitschaft geht, kommt niemand eher in Frage als Mr. Knightley.
Also du billigst ihm in diesem Fall mehr uneigennützige Großzügigkeit zu als ich. Denn mir geht ein Verdacht durch den Kopf, den ich jetzt nicht wieder loswerden kann. Je mehr ich darüber nachdenke, umso wahrscheinlicher kommt er mir vor. Kurz und gut, ich habe in Gedanken Mr. Knightley mit Jane Fairfax verheiratet. Das kommt davon, dass ich so viel mit dir umgehe. Was sagst du dazu?
Mr. Knightley und Jane Fairfax?
Ja.
Liebe Mrs. Weston, wie kommen Sie nur auf so etwas? Mr. Knightley, Mr. Knightley darf nicht heiraten. Sie wollen doch wohl meinen Neffen, den kleinen Henry, nicht um Donwell bringen? Oh nein, nein, Henry muss Donwell erben. Ich kann auf keinen Fall zustimmen, dass Mr. Knightley heiratet.
Meine liebe Emma, mir liegt an der Verbindung nichts. Mir liegt nichts daran, den lieben kleinen Henry zu schädigen. Aber wenn Mr. Knightley wirklich den Wunsch hätte zu heiraten, dann wirst du doch wohl nicht von ihm verlangen, dass er darauf nur um Henrys Willen verzichtet, wegen eines Jungen, der 6 Jahre alt ist und von der Sache gar nichts weiß.
Doch, das würde ich verlangen. Ich könnte den Gedanken, dass Henry beiseite geschoben wird, nicht ertragen. Mr. Knightley, heiraten? Nein, auf den Gedanken bin ich nie gekommen. Und ich akzeptiere ihn auch jetzt nicht. Und dann ausgerechnet Jane Fairfax.
Warum nicht? Er mochte sie immer besonders gern, das weißt du genau.
Meine liebe Mrs. Weston, fangen Sie nicht an, Heiratspläne zu schmieden. Sie haben kein Talent dafür. Jane Fairfax, Herrin in der Abbey? Oh nein, nein. Jedes Gefühl lehnt sich dagegen auf. Um seinetwillen möchte ich nicht, dass er so etwas Verrücktes tut.
Außer den ungleichen Besitzverhältnissen und vielleicht dem Altersunterschied kann ich nichts Unpassendes daran finden.
Aber Mr. Knightley will gar nicht heiraten. Ich bin sicher, er hat nicht den leisesten Wunsch danach.
Aber wenn er nun Jane Fairfax wirklich liebt...
Unsinn! Ihm liegt gar nichts an Jane Fairfax. Jedenfalls ist er bestimmt nicht in sie verliebt. Er würde ihr und ihrer Familie jeden Gefallen tun, aber...
Gut. Aber das Klavier... Das Klavier, das von irgendjemandem hierher geschickt worden ist, könnte es nicht, obwohl wir uns alle so einig waren, dass es ein Geschenk von den Campbells ist, nicht von Mr. Knightley sein? Ich kann den Verdacht nicht loswerden. So etwas sähe ihm ähnlich, sogar wenn er nicht verliebt wäre.
Mr. Knightley tut nichts Heimliches. Das Klavier besagt gar nichts. Ihre Fantasie geht mit Ihnen durch, wie Sie es mir so oft vorgeworfen haben.
Miss Woodhouse, würden Sie uns die große Ehre erweisen, unseren neuen Flügel einzuweihen?
Emma, der daran gelegen war, anzufangen, stimmte huldvoll zu. Sie kannte die Grenzen ihrer musikalischen Fertigkeit zu genau, um mehr zu wagen, als sie mit Anstand spielen konnte. Sie war angenehm überrascht, als jemand in ihr Lied einfiel. Frank Churchill hatte leise, aber richtig eine zweite Stimme gesungen. Sie sangen noch ein zweites Stück zusammen und dann überließ Emma den Platz am Klavier Miss Fairfax, deren stimmliche und instrumentale Darbietung, sich das zu verheimlichen nützte nichts, ihrer eigenen unendlich überlegen war. Frank Churchill begleitete auch sie. Lieblich klangen ihre Stimmen zusammen. Anscheinend hatten sie ein- oder zweimal gemeinsam in Weymouth gesungen.
Nein, Mr. Knightley darf niemals heiraten.
Mr. Knightley sah sich gerade um, kam zu ihr und setzte sich neben sie. Seine Bewunderung für die Darbietung war sehr aufrichtig. Aber wenn Mrs. Weston nicht gewesen wäre, wäre ihr nichts daran aufgefallen.
Dieses Geschenk der Campbells, dieses Klavier ist eine sehr großzügige Gabe.
Ja, aber sie hätten besser daran getan, sie vorher zu unterrichten. Überraschungen sind Unsinn und schaffen erhebliche Ungelegenheiten. Ich hätte Oberst Campbell mehr Urteilsvermögen zugetraut.
Wusste ich's doch. Er war's nicht.
Nur ein Lied noch, bitte.
Sie hat für heute genug gesungen. Ihre Stimme klingt belegt.
Lassen Sie uns dieses Lied nehmen. Da liegt das Gewicht mehr auf der zweiten Stimme.
Dieser Bursche will nur seine Stimme herausstreichen. Das darf nicht sein. Miss Bates, sind Sie nicht bei Trost, zuzulassen, dass Ihre Nichte sich auf diese Weise heiser singt? Gehen Sie hin und greifen Sie ein.
Damit schloss das Konzert des Abends. Aber keine 5 Minuten später wurde der Vorschlag zum Tanzen gemacht, keiner wusste, woher er kam, und von Mr. und Mrs. Cole so lebhaft unterstützt, dass im Nu alles beiseite geschoben war, um genügend Platz zu gewinnen. Mrs. Weston setzte sich ans Klavier und begann mit einem unwiderstehlichen Walzer und Frank Churchill trat mit gewinnender Galanterie auf Emma zu, forderte sie auf und stellte sich an die Spitze der Reihe.
Wird er sie jetzt auffordern? Eigentlich hat er nicht viel fürs Tanzen übrig.
Nein, Jane wurde von jemand anders aufgefordert. Und er unterhielt sich immer noch mit Mrs. Cole. Emma brauchte nichts mehr für Henry zu befürchten. Noch war sein Erbe sicher.
Emma. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. 3. Teil. Es sprachen Erzählerin Katja Riemann, Emma Woodhouse, Laura Balzer, Mr. George Knightley, Michael Rotschopf, Mr. Woodhouse, Gerd Warmeling, Harriet Smith, Leonie Reiner, Frank Churchill, Raphael Stachowiak, Jane Fairfax, Marina Frenk, Mrs. Weston, Melika Furutan, Mr. Weston, Wolfram Koch, Mr. Elton, Daniel Rothaug, Miss Bates, Almut Henkel, Mrs. Bates, Ursula Illert, Mrs. Cole, Susanne Schäfer, Gesang, Johannes Wilhelmi, Cello, Eva Böcker, Klavier, Maria Ollikainen, Bassklarinette, Michael Riesler, Besetzung, Leon Hase, Dramaturgie, Cordula Huth. Musikaufnahmen Alexander Kolb und Udo Wüstendörfer. Ton und Technik Josuel Teegarten, Melanie Inden und Christian Bader. Regieassistenz Hertha Steinmetz und Jonas Kühlberg. Komposition Michael Riesler. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Produktion Hessischer Rundfunk mit Radio Bremen und dem Hörverlag 2021.